Ja, also wir wollen heute über zwei der häufigsten Stoffwechselstörungen sprechen, die gemeinsam mitverantwortlich sind für vielleicht, also zumindest beteiligt sind an 40% aller Todesfälle. Für einen ganz großen Teil der Erkrankungen in der Gesellschaft hängt von diesen beiden Sachen ab und die sind auch miteinander verwandt. Also es ist gar nicht so schlecht, dass die beide Vorlesungen zusammen sind. Das erste ist Fettstoffwechsel, Lipidstoffwechsel. Und ich will einfach ein bisschen einleiten, warum sind Fette wichtig oder der Cholesterinwert. Es gibt ein grundsätzlicher Unterschied zwischen zum Beispiel einem Kaliumwert, der aus dem normalen Bereich liegt, außerhalb des normalen Bereiches liegt, und ein Cholesterinwert. Okay? Bei Kalium ist das so, dass die Zelle, die braucht, also der Organismus braucht eine bestimmte Kaliumkonzentration, um überhaupt funktionieren zu können. Das ist irgendwo zwischen 4,2 und 6. So, liegt der Kaliumwert außerhalb dieses recht engen Bereiches, kommt es zu großen Störungen, zum Beispiel Herzrhythmusstörungen. Das ist bei Cholesterin nicht der Fall. Der Cholesterinwert kann sehr weit schwanken und da merkt man gar nichts. Okay? Also daran merkt man schon, dass es eine ganz andere Wertigkeit hat als zum Beispiel Kalium oder Natrium. Und die Bedeutung entsteht eigentlich dadurch, dass wir aus großen epidemiologischen und auch tierexperimentellen und anderen Studien wissen, dass der Cholesterinwert, insbesondere LDL-Cholesterin, mit einem erhöhten Risiko für Herzinfarkt assoziiert ist, unter bestimmten Umständen. Und wenn wir jetzt gucken, die häufigste Todesursache weltweit sind jetzt kardiovaskuläre Erkrankungen. Das ist ungewöhnlich. Also bis ungefähr, schätze ich, 1970, 1975, seitdem es Menschen auf diesem Planeten gab, was war die häufigste Todesursache? Was würden Sie sagen? Infektionskrankheiten, das ist richtig. Das heißt, in der ganzen Menschheitsgeschichte war es immer Infektionskrankheiten bis ungefähr, gut, zu meiner Lebzeiten. Und dann haben die degenerativen Krankheiten sozusagen diesen Platz erobert, insbesondere kardiovaskuläre Erkrankungen. Jeden Tag sterben ungefähr 4.500 Europäer an einem Herzinfarkt. Es ist die häufigste Todesursache überhaupt. Und wenn man guckt, was sind man sehen hier Diabetes mellitus, das werden wir gleich besprechen. Das ist die Anzahl der Neuerkrankungen in Deutschland. Dann kommt Herzinfarkt gleich an zweiter Stelle. So, wenn wir sagen, was würden Sie sagen, gut, das wissen Sie vielleicht, was hätten Sie gedacht, sterben mehr Männer oder mehr Frauen an Herzinfarkt? Also wenn Sie in einen Film gucken zum Beispiel, ich gucke zum Beispiel House of Cards im Moment, oder wenn Sie, es sind immer die Männer, die den Herzinfarkt bekommen. Es ist immer, meistens sozusagen der Manager oder so. Was ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist, dass geringfügig mehr Frauen als Männer an Herzinfarkt sterben. Okay? Das ist ein Problem. Also die Herzinfarkte treten bei den Frauen ungefähr 10 Jahre später auf als bei Männern. Also Männer vielleicht, also bei Frauen sind die oft 60, ältere Frauen über 60 Jahre. Und weil man daran nicht denkt, werden Herzinfarkte zu spät diagnostiziert bei Frauen und nicht konsequent genug behandelt. Das muss man einfach sagen, weil auch bei den Ärzten die Vorstellung sich festgesetzt hat, dass Herzinfarkte bei Frauen selten sind und die Symptome werden da deshalb oft nicht richtig erkannt. Wenn wir hier sehen, man sieht hier der Grund für diese Einsicht, bis zu Jahre 75 sehen Sie hier, dominieren die Männer, aber danach, im höheren Alter, dominieren die Frauen bei der Herzinfarktinzidenz. Das ist der Grund. Und man denkt, das wäre eine Männererkrankung, ist es aber nicht. Es betrifft beide Geschlechter gleichermaßen. So. Ein Drittel. Das Problem bei dem Herzinfarkt ist folgendes: Ein Drittel aller Herzinfarkte treten bei Patienten auf oder bei Personen auf, die bis dahin überhaupt keine Symptome gehabt haben. die haben keinen Angina pectoris gehabt, die haben keine Schlaganfälle, die haben nichts gehabt. Und das heißt, es trifft sie aus heiterem Himmel. Und der zweite Erkenntnis ist, dass bei den neuen Herzinfarkten ist die Letalität eines ersten Herzinfarktes innerhalb 4 Wochen ungefähr 50%. Das heißt, von Personen, die einen ersten Herzinfarkt erleiden, von 100 Personen, sind in 4 Wochen 50 tot. Also das heißt, bei einem Drittel haben die überhaupt keine Vorwarnung und bei der Hälfte ist dieses Ereignis direkt tödlich. Okay? Das heißt, wenn wir diese Zahlen sinken wollen, müssen wir es dadurch machen, dass wir die Inzidenz verhindern. Also das heißt, wir sinken die Inzidenz oder verschieben sie zumindest nach hinten im Leben dieser Person. Okay? Das nennt man Prävention. Und hier, warum brauchen wir die Primärprävention? Hier sehen Sie 100 erste Herzinfarkte, ungefähr ein Drittel versterben, ehe sie überhaupt das Krankenhaus erreichen. Dann von denjenigen, die ins Krankenhaus kommen, sterben ungefähr 14 in der ersten Woche. Knapp über die Hälfte werden entlassen, aber in den nächsten paar Wochen, meistens an Rhythmusstörungen, werden nochmal weitere 2 sterben. Also das heißt, es überleben dann 50 von 100. Ich will Ihnen jetzt ein bisschen eine Anekdote, aber das ist so auch zum Verständnis, wie man solche Studien macht. Es gab eine große Studie, die hier in Münster gemacht worden ist, die hieß die ProCam-Studie. Diese ganzen Daten über Herzinfarkt und über die Risikofaktoren sind letztlich, wenn man die Literatur weltweit betrachtet, aus 2 großen Studien entstanden. Okay? Die erste, die bekannteste, muss man sagen, weltweit, aber nicht, weil sie vielleicht wissenschaftlich besser war, aber die haben das besser publiziert, war die Framingham-Studie. Framingham ist ein Vorort von Boston und das ist ein Stadt, vielleicht so groß wie Münster. Das ist eher so eine Arbeiterstadt, man kann sich so vorstellen, ja, vielleicht, keine Ahnung, so Bochum oder so. Und da hat man die gesamte Bevölkerung, also man sagt Blue Collar, also nicht White Collar, Blue Collar. Und man hat die gesamte Bevölkerung erfasst und dann hat man, also man hat sie erfasst, indem man verschiedene Risikofaktoren erfasst hat und dann hat man diese Bevölkerung über viele, viele Jahre verfolgt. Okay? Und das haben wir hier auch in Münster gemacht. Wir haben hier, sehen Sie Münster, das ist diese ProCam-Studie. Das war anders als bei Framingham, haben wir nicht die gesamte Bevölkerung erfasst, sondern die arbeitende Bevölkerung. Das waren Menschen, die bei großen Betrieben, Versicherungsunternehmen, auch bei Behörden erfasst worden sind. Wir haben sie einmal erfasst und dann haben wir bei diesen Teilnehmern, das waren 2 Drittel Männer, 1 Drittel Frauen, bei den Teilnehmern haben wir dann eine Reihe von Risikofaktoren erfasst oder Faktoren erfasst, von denen man vermuten könnte, die haben irgendwas mit Herzinfarkt zu tun. Also Cholesterin, HDL, Cholesterin, LDL-Cholesterin, Blutdruck, Diabetes, Rauchen, Körpergewicht, all diese Sachen. Also das heißt, der Teilnehmer wird rekrutiert, man misst diese Variablen einmal durch, okay, und dann macht man gar nichts. Das nennt man ein prospektiver epidemiologischer Ansatz. Solche Studien sind, und dann wartet man und wartet man und wartet man und nach einer gewissen Zeit werden Ereignisse auftreten. Also zum Beispiel ein Herzinfarkt, okay. Und dann guckt man nach einer gewissen Zeit, nach 10 Jahren zum Beispiel, nach Beobachtungszeit, da schaut man, wie viel von den Teilnehmern haben einen Herzinfarkt bekommen. Hier zum Beispiel hatten wir nach 10 Jahren in der Nachbeobachtung etwas mehr als 7.000 Männer und 2.500 Frauen. Und bei den Männern hatten in diese 10 Jahre Nachbeobachtungszeit von den Männern 406 einen Herzinfarkt erlitten und von den Frauen 40. Also man kann hier direkt sehen, was ich vorhin gesagt habe, die Herzinfarkte, auch wenn man jetzt diese niedrige Zahl berücksichtigt, sind deutlich häufiger bei den Männern als bei den Frauen. Okay? Und dann 65 hatten dann einen Schlaganfall, 300 fast sind durch andere Todesfälle von den Männern gestorben, 160 durch Krebs. Und dann hat man geschaut, von den Männern jetzt, wenn wir zum Beispiel Herzinfarkt anschauen, wir gucken, wie waren damals als diese Person in die Studie aufgenommen wurde, bei diesen 406 die Werte. Okay? Und wie waren die Werte bei den 7000, die keinen Herzinfarkt bekommen haben? Damals. Okay? Und ich kann diesen Wert ja nicht verändern, die ist ja historisch belegt. Das heißt, dieser Studienansatz hat wenig Bias. Weil ich wusste ja nicht im Vorfeld, wer bekommt einen Herzinfarkt und wer nicht. Ich habe ja nichts gemacht. Ich schaue mal zurück und gucke mal, wie waren die Werte damals. Diese Studie übrigens, die wäre heute nicht mehr möglich. Aus zwei Gründen wäre sie nicht mehr möglich. Erstens wäre es ethisch nicht vertretbar, bei Patienten, die Risikofaktoren haben, nichts zu machen. Weil es gibt ja Therapien. Und zweitens gibt es Therapien. Also es gibt die Cholesterinsenker und so weiter, die es damals nicht gab. Das heißt, eine jungfräuliche Bevölkerung, wie man damals hatte, in Amerika und hier, die hat man nicht mehr. Man kriegt die Daten nicht mehr. Aber damals konnten wir es machen und da hat man das gesehen. Und was hat man gefunden? Also wir haben 52 Variablen gehabt und dann ist immer, also das ist ganz wichtig, man muss immer unterscheiden, wenn man Variablen hat, zwischen Korrelation und Kausalität. Korrelation und Kausalität. Nur weil zwei Sachen korreliert sind, sind die nicht kausal miteinander verbunden. Okay? Es gibt ja diese Anekdote immer, die Störche, die Anzahl der Störche und die Geburtenrate. So. Also es ist nur weil zwei Sachen gleichzeitig vorkommen, heißt nicht, dass die kausal miteinander verbunden sind. Und wie kann man das auseinanderhalten, wenn man zum Beispiel, ein Beispiel ist Übergewicht. Okay? Wenn man jetzt hier guckt, es ist so, dass die Gruppe, die einen Herzinfarkt bekommen hatten, tatsächlich dicker waren im Schnitt als die Gruppe, die keinen Herzinfarkt bekommen hatten. Okay? Also könnte man sagen, ein Risiko für Herzinfarkt ist dick sein, übergewichtig. Ja? Aber wenn man hier schaut, in dieser Liste taucht Übergewicht nicht auf. Und was man macht, ist, um diese sozusagen unabhängigen Variablen herauszufinden. Das ist ein ganz wichtiges Konzept, dass es in vielen Bereichen wird das nicht verstanden ist. Man tut alle Variablen in einer Art mathematische Waschmaschine, nenne ich das. Das ist multivariate Analyse, nennt sich das technisch. Und was man macht, ist, man guckt, welche Variablen sind mit dem Ereignis verbunden. Und dann zieht man ein Variable weg, mathematisch, und guckt, ob dann diese Vorhersagekraft geschwächt ist. Und was man sieht, ist, dass es dann von den 52 Variablen, es gibt unabhängige Variablen und abhängige Variablen. Zum Beispiel Übergewicht, wenn man gleichzeitig hier zum Beispiel Diabetes, Triglyceride und HDL-Cholesterin hat, dann bekommt man durch Körpergewicht keine zusätzliche Information. Beziehungsweise, wenn man Körpergewicht rausnimmt, verliert man keine Information. Okay? Das heißt, von den 52 Variablen gab es 8, die einen unabhängigen Beitrag zum Risiko geleistet haben. Haben Sie das Konzept verstanden? Weil das ist auch so, auch in den Sozialwissenschaften wird oft polemisch, auch politisch argumentiert mit bestimmten Sachen, weil man nur eine Sache betrachtet. Also zum Beispiel Verdienste nach, keine Ahnung, nach dies oder das. Und dann sagt man, oh, die Gruppe verdient mehr als die Gruppe. Das stimmt, aber wenn man andere Variablen dann betrachtet, stellt man fest, es gibt kein, wenn man Gleiches mit Gleichem vergleicht, gibt es keinen Unterschied. Also das waren die 8 Variablen, die über waren. Am größten natürlich Alter. Gut, das deckt sich mit unserer Alltagserfahrung. Kinder haben eher selten Herzinfarkte, Erwachsene wohl. Dann kommt direkt ein Lipidwert, das LDL-Cholesterin. Dann an dritter Stelle schon das Rauchen. Dann ein zweiter Fettwert, HDL-Cholesterin. Dann systolischer Blutdruck, diastolischer Blutdruck zum Beispiel. Der zweite Blutdruckwert war nicht war kein unabhängiger Variable. Dann kommt Diabetes mellitus, werden wir gleich behandeln. Dann familiäre Belastung. Bei familiärer Belastung meinen wir ein Herzinfarkt bei einem Verwandten ersten Grades, also Bruder, Schwester, Mutter, Vater, vor dem 60. Lebensjahr. Dann Triglyceride. Also das waren die 8 Variablen. Und wenn man jetzt die Bevölkerung in Fünftel, man nennt die Quintile, unterteilt, nach diesen 8 Variablen, okay? Und man schaut hier, man macht so eine Art Risikoscore mit, unter Verwendung dieser 8 Variablen und teilt die Bevölkerung in 5 gleich große Gruppen, je nachdem, wie viel von diesen Variablen vorhanden sind. Wie stark, wie hoch ist das LDL-Cholesterin, wie niedrig ist das HDL-Cholesterin, wie hoch war der systolische Blutdruck und so weiter, bildet einen Score und von 1 bis 100 und dann teilt die Bevölkerung nach Anzahl in 5 gleich große Gruppen, stellt man fest, dass in der untersten Gruppe hier vom Risiko her, der unterste Fünftel der Bevölkerung, nach diesen 8 Variablen, hatten von 1000 Teilnehmern hochgerechnet nur 4 innerhalb von 10 Jahren einen Herzinfarkt. Das heißt, waren alle diese Variablen im grünen Bereich, war das Risiko, einen Herzinfarkt zu bekommen, sehr gering. Verstanden? Wenn man jetzt aber diesem Fünftel in der Bevölkerung sah, wo alles im roten Bereich war oder zumindest im gelben Bereich, was stellt man da fest? Die kommen in das höchste Risiko. Und von diesen hatten 23, also 230 von 1000. Also in der einen Gruppe 4 von 1000, in der anderen Gruppe fast jeder vierte. Ja, also ein Riesenunterschied. Und das heißt, mit diesen 8 Variablen konnte man ganz gut schon berechnen, wer wird einen Herzinfarkt bekommen und wer nicht. Und weil das dieser prospektive Ansatz war, als wir diese Variablen gemessen haben, waren alle Teilnehmer munter und gesund. Das war beim Anfang. Die hatten alle nichts, okay? Das heißt, das ist eine sehr starke Aussage, weil die ist nicht beeinflussbar. Verstehen Sie den Ansatz? Okay. Also das war, und Framingham in Amerika hat ganz ähnliche Ergebnisse. Der Hauptunterschied zwischen Framingham und uns war, dass wir ein bisschen später gestartet sind und damals war HDL stand überhaupt nicht im Fokus damals und Triglyceride. Also diese Schenkel sozusagen, die haben sich fast ausschließlich auf LDL-Cholesterin konzentriert. Und erst später kam sozusagen diese HDL-Geschichte dazu, ja? Und aber also vom Grundansatz waren die Ergebnisse sehr ähnlich. Und wenn man einen Score macht, das haben wir publiziert, das ist jetzt ein Weilchen her, aber dieses Score hat auch die Zeit überlebt und hat sich gut bewährt. Das habe ich selber mit Helmut Schulte ausgerechnet. Das ist Helmut Schulte. Der Erstmann steht an erster Stelle. Die Arbeit haben wir gemacht, das ist oft so. Wir haben einfach das heruntergerechnet und haben einen einfachen Score gemacht, okay? Weil wir wollten das für die Praxis machen. Und das können Sie zu Hause mit Ihren Freunden auf der Couch berechnen oder mit Ihrem Freund. Was ist mein Herzinfarkt-Score? So, und hier geht zum Beispiel Alter rein. Ich denke, die hier sitzen, haben alle 0 Punkte. Stimmt? Gibt es jemanden, der mehr als 0 Punkte hat? Nee, ne? Ich? Gut. Dann, wenn Sie jetzt jemanden in der Familie haben, also Ihre Eltern oder Bruder oder Schwester, der einen Herzinfarkt hatte, kriegen Sie dann 4 Punkte, okay? Wenn Sie rauchen, egal wie viel Sie rauchen, kriegen Sie 8 Punkte. Ziemlich viel für Rauchen übrigens, ne? Sehen Sie hier, ne? 8 Punkte. Wenn Sie ein Diabetiker sind, kriegen Sie 5 Punkte. Wenn Sie einen hohen Blutdruck haben, hohen systolischen Blutdruck, kriegen Sie, je nachdem wie hoch der Blutdruck ist, bis zu 10 Punkte und so weiter. Und das können Sie addieren und dann können Sie direkt anhand dieser Tabelle einfach ablesen, hochgerechnet, was Ihr Herzinfarktrisiko ist in den nächsten 10 Jahren. Dieser Score ist nicht perfekt. Und da gibt es natürlich, man kann an allen Ecken und Enden was aussetzen. Die Bevölkerung war nicht repräsentativ, dies und das. Das stimmt, die Bevölkerung war nicht repräsentativ. Das war die arbeitende Bevölkerung. Und die arbeitende Bevölkerung ist gesünder als die Gesamtbevölkerung. Weil es gibt einen bestimmten Ansatz, bestimmte Anteile in der Bevölkerung, die tauchen nicht mal in der Arbeitslosenstatistik auf, weil sie gar nicht arbeitssuchend sind. Also chronisch Kranke, behinderte Menschen, sowas, ja? Das heißt, wenn wir jetzt die Gesamtbevölkerung sehen, wären diese Zahlen eher schlimmer, sage ich mal. Aber, und man kann auch sagen, ja, man hat das und das nicht berücksichtigt, aber insgesamt als Orientierungshilfe für die Praxis ist das sehr gut. verglichen mit dem, was es sonst gibt. Und auf jeden Fall besser, tausendmal besser, als wenn man zum Beispiel, wie viele Kollegen das machen, anhand des nackten Cholesterinwertes. Der nackte Cholesterinwert, nicht mal LDL-Cholesterin, ist so gut wie wertlos. Das heißt, das Konzept ist, wenn Sie jetzt eine chronische Erkrankung sehen, dass Sie die Gesamtheit der Risikosituation betrachten. Weil Sie können, indem Sie verschiedene Risiken ein klein wenig beeinflussen, das Gesamtrisiko erheblich senken. Sie müssen nicht arg an eine Schraube drehen, verstehen Sie? Also das ist schon ganz wichtig. Und die meisten Kollegen, ich arbeite jetzt, ich leite hier das große Labor hier in Münster und wir haben, wir haben 1200 Praxen, die zu uns einsenden und 40 Krankenhäuser. Und wenn ein Kollege von 10, der in der Prävention tätig ist, ja, also Kardiologe zum Beispiel, das verinnerlicht hat, ist das viel. Von den Kollegen, die außerhalb der Prävention, so, weil natürlich, die kriegen das eingebläut, jahrelang haben sie das von der Pharmaindustrie eingebläut bekommen, ist ja klar, es gab kommerzielle Interessen, aber für Sie, die 7, die hier sitzen, ist wichtiges Prinzip, dass Sie einfach verstehen, dass wenn Sie das als einzige Botschaft aus dieser Vorlesung zwei Sachen nehmen, A, diesen Ansatz, diesen theoretischen Ansatz, prospektive Studie, dass Sie das klar haben im Kopf, was das ist. Und die zweite Sache ist, dass Sie diesen multivariaten Risikoansatz verstehen. Okay, das ist ganz wichtig. So, es gibt ja viele Studien mit LDL-Senkung. Und was man festgestellt hat, ist, dass gerade bei Patienten, die ein hohes Risiko haben, das heißt, sie sind im hohen Risikobereich oder die haben bereits zum Beispiel eine Arteriosklerose, die haben Schlaganfall gehabt oder Karotisenge oder Angina pectoris. Solche Patienten, die profitieren in der Tat von einer Senkung des Cholesterins, des LDL-Cholesterins. Zum Beispiel die Gesamtsterblichkeit pro 39 Milligramm pro Deziliter. Diese Forschung kommt aus dem anglosächsischen Bereich, deshalb hat man Millibol pro Liter LDL-Cholesterin. Wenn man jetzt das LDL-Cholesterin um 39 Milligramm pro Deziliter senkt, mit Statinen zum Beispiel, sinkt die Gesamtsterblichkeit um 12%, die Sterblichkeit in einem Herzinfarkt um ungefähr ein Fünftel und das Risiko, einen Herzinfarkt, also ein nicht tödlicher Herzinfarkt zu bekommen, da sinkt das Risiko auch etwa um ein Viertel sogar. Auch das Risiko eines Schlaganfalls wird gesenkt. Das heißt, wenn Sie einen Patienten haben und er hat ein hohes Risiko und Sie senken sein LDL-Cholesterin konsequent mit einem Statin, werden Sie schon signifikant sein Leben verbessern. Sein Herzinfarktrisiko wird fallen und auch das Risiko, an einem tödlichen Herzinfarkt zu sterben, wird auch fallen. Das Problem ist, und die Studien, die Statine sind ein bisschen in Verruf gekommen in letzter Zeit, weil man sie eingesetzt hat bei Patienten, die vielleicht einen etwas erhöhten LDL-Cholesterinwert hatten, aber sonst kein Risikofaktor. Das waren Patienten, wenn man jetzt diesen kleinen Score berechnet hätte, den ich Ihnen gezeigt habe, wenn man das berechnet hätte, hätte man gesehen, das Gesamtrisiko ist ja gar nicht hoch. Ja? Und dann natürlich, wenn man da reingeht, da wird man wenig erreichen, weil das Gesamtrisiko war insgesamt nicht so erhöht. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass Sie vorher, diesen Ansatz werde ich Ihnen jetzt zeigen, wie man das macht. Man kann die Bevölkerung in drei Gruppen unterteilen. Okay? Das ist hier diese Gruppe, die untere Gruppe, das sind ungefähr zwei Drittel der Männer. Okay? Und die haben ein Herz, das ist gut, das ist das Durchschnittsherzinfarktrisiko, das liegt hier, dieses Cut-off liegt bei 10%. Und sie haben diese Gruppe hier, zwei Drittel der Männer, wo das Herzinfarktrisiko im mittleren Bereich ist, die können einen hohen LDL-Cholesterinwert tolerieren. Das heißt, man würde für diese Gruppe einen Zielwert definieren von 160 Milligramm pro Deziliter. Okay? Das heißt, wenn Sie einen hohen LDL-Cholesterinwert haben, kann man sagen, ist okay, die brauchen kein Statin, praktisch gesagt. Ja? Die Gruppe in der Mitte, zwischen 10 und 20 Risiko, das ist hier ein bisschen blöd, weil hier hat man das Durchschnittsrisiko ausgerechnet. Das sind dann ungefähr jetzt der Rest, sage ich mal, also 30 von 100, ungefähr ein Drittel liegen in diesem intermediären Bereich. Die können einen LDL-Cholesterinwert bis zu 130 Milligramm pro Deziliter ertragen. Okay? Und die obere Gruppe, wo die bereits zum Beispiel einen Herzinfarkt bekommen haben, die eine manifeste Arteriosklerose haben, oder die Amerikaner würden sagen, die auch einen Diabetes mellitus haben. Da bin ich nicht ganz sicher, ob Diabetes mellitus allein reicht. Man könnte da einige sagen, wenn ein Diabetiker ist, automatisch Hochrisiko. Oder die bereits einen Herzinfarkt gehabt haben. Oder ein Mensch, dessen errechnetes Risiko über 20% ist. Okay? Die sind Hochrisikopatienten. Und bei dieser Gruppe soll man versuchen, das LDL-Cholesterinwert auf maximal 100, also unter 100 besser noch, zu senken. Okay? Also verstehen Sie die Vorgehensweise? Wir berechnen das Risiko mit unserem Score, das Gesamtrisiko, unter Einbeziehung Familienanamnese, systolischer Blutdruck und so weiter. Dann teilen wir den Patienten in die drei Gruppen ein, niedrig, intermediär und hoch. Und dann schauen wir, wie hoch ist das LDL-Cholesterin. Und wenn das LDL-Cholesterin oberhalb dieses Zielwertes ist für diese Kohorte, dann muss man überlegen, wann man was macht. Da kann man zunächst mal diätetisch vorgehen, dass man interessanterweise, der Cholesterinspiegel im Blut hat mit dem Cholesteringehalt der Ernährung so gut wie nichts zu tun. Das 80% des Cholesterins im Körper ist endogenen Ursprungs, also wird de novo im Körper synthetisiert. Nur etwa 20% des Cholesterins in unserem Körper kommt von der Ernährung. Und außerdem ist es so, dass die Aufnahme des Cholesterins aus der Nahrung sehr eng kontrolliert wird, gesteuert wird. Also was eigentlich der Treiber ist für den Cholesterinwert im Blut, ist der Anteil an tierischen Fetten, an gesättigten Fetten. Aber Ernährung und Cholesterin ist ein schwieriges Feld. Man kann das versuchen, wenn das nicht klappt, wird man dann ein Statin geben müssen und dann versucht man diese Zielwerte zu erreichen. Okay. Es gibt dann wie funktioniert das? Das ist hier, Sie sehen hier, das sind die Moleküle, die Statine, die sind Produkte, die in Pilze hergestellt sind. Hier ist zum Beispiel Lovastatin, hier ist zum Beispiel HMG-CoA. HMG-CoA ist der Intermediärprodukt in der Cholesterinsynthese. Cholesterin kann de novo synthetisiert werden im Körper und der geschwindigkeitsbestimmende Schritt ist die Reduktion von dieser HMG-CoA, also Hydroxymethylglyteryl-Coenzym A. Da wird diese Strecke hier geschlossen. Und diese Reduktionsreaktion ist der geschwindigkeitsbestimmende Schritt in der Cholesterinbiosynthese. Und diese Produkte, diese metabolischen Produkte aus den Pilzen, Sie sehen hier eine strukturelle Ähnlichkeit, sehen Sie hier, zur HMG-CoA, sehen Sie das? Und durch diese Ähnlichkeit geht dieses Zeug hier in diese aktive Tasche in dem Enzym HMG-CoA-Reduktase und blockiert HMG-CoA-Reduktase, ich glaube sogar irreversibel. Dadurch kann die Cholesterinbiosynthese, die hauptsächlich in der Leber stattfindet, nicht mehr funktionieren. Der Körper macht kein Cholesterin mehr. Die Zellen aber brauchen Cholesterin. Und was machen sie dann? Dann fahren die Leberzellen die LDL-Rezeptoren an ihrer Oberfläche hoch. Fahren die hoch, um mehr Cholesterin aus dem Blut in Form von LDL-Partikel aufzunehmen. Verstehen Sie? Also die Zellen verhungern, sie erzeugen einen Cholesterinhunger in der Leberzelle im Wesentlichen. Die Leberzelle sagt, macht LDL-Rezeptoren, kommt Cholesterin so rein. So funktioniert das, ja? Und es gibt dann auch eine neue Klasse an Medikamente, die man allerdings im Moment noch spritzen muss. Die funktionieren so, dass sie diese Enzym, dieses Recycling-Pathway hier für die Rezeptoren blockieren. Und das führt auch dazu, also Entschuldigung, die blockieren diesen Weg, dass diese Coated Pits nennt man das, dass diese Aufnahmevesikel in der Zelle nicht abgebaut werden können. Und das führt dazu, dass man mehr Rezeptoren an der Zelloberfläche hat. Und letztlich funktionieren all die Medikamente so, dass sie die Anzahl an LDL-Rezeptoren auf der Oberfläche der Leberzelle erhöhen und dadurch sekundär den LDL-Spiegel im Blut senken. Entschuldigung. Das ist diese PCSK9-Hemmung. Also die blockieren halt diesen Schritt. Okay? Und das hier Pro-Protein-Convertase, Subtilisin, Kexin Typ 3. Also PCSK9, das sind letztlich Proteine, die in diesem Recycling von Vesikel, in diesem Vesikel-Recycling-Prozess in der Zelle involviert sind. Okay? Und das sind Medikamente, das lieben die Kardiologen, weil die müssen gespritzt werden und dann kriegt man dann natürlich ein paar Euro jedes Mal, wenn man das spritzt. Ja, gut. Okay, wir wissen von den Patienten mit hohem Risiko, Hochrisikopatienten, bei den meisten, Sie sehen hier nur bei 11% werden die Ziele erreicht, wenn die Patienten Symptome haben, zum Beispiel Angina, etwas mehr. Aber bei den meisten Patienten, wir sehen zwei Sachen. Erstens, wir bekommen sehr viele Patienten Statine, die sie gar nicht brauchen. Und auf der anderen Seite bekommen die meisten Patienten, die Statine bräuchten, nicht genug. Okay? Also das heißt, der Zielwert wird bei den meisten Patienten nicht erreicht und bei vielen Patienten, die das gar nicht bräuchten, bekommen die Tabletten jahrelang. Das Problem ist, die Statine sind nicht ohne Risiko. Die können zum Beispiel eine Myositis auslösen, das ist eine Störung der Muskelzellen bis zu einer Myopathie. Da gibt es ein erhöhtes Risiko, das wird immer wieder ins Gespräch gebracht. Störung des Gedächtnisses gerade, es gibt einige, die können die Blut-Hirn-Schranke passieren und können Albträume zum Beispiel verursachen und Depression und Reizbarkeit. Das hat damit zu tun, vermute ich auch, dass das Gehirn zu einem erheblichen Teil aus Cholesterin besteht. Also die ganze zum Beispiel Myelinbeschichtung der Axone hat einen sehr hohen Cholesterinanteil. Wenn Sie an Axon denken, das ist diese wie zwiebelartige angelegte Membranen und die Membranen enthalten sehr viel Cholesterin. Und was neulich herausbekommen ist, dass, das steht noch nicht, das muss ich erneuern, in letzter Zeit ist herausgekommen, dass Statine das Risiko eines Diabetes mellitus auch noch erhöhen. Also man hat jahrelang gedacht, die sind praktisch nebenwirkungsfrei. Das sind die nicht. Da gab es vielleicht andere Interessen, die dahinter stehen. Aber das heißt, man soll die nicht verschreiben, wenn der Patient die nicht wirklich braucht. Und ich musste diesen Vortrag erneuern. Das ist in den letzten 2-3 Jahren herausgekommen, dass bei bestimmten Gruppen das Diabetes mellitus Risiko erhöht ist durch die Statine. Okay, jetzt ganz kurz zum Schluss. Überhaupt jetzt ein bisschen die Physiologie, was die Lipoproteine sind. Das Grundproblem, was wir haben im Körper, ist, dass das Blut eine wässrige, also Blut ist sozusagen ein wässriges Milieu und Fette lassen sich nicht in Wasser lösen. Okay? Das ist grundsätzlich ein Problem. Man kann Fett in Wasser nicht lösen. Wie kann man dann eine wässrige Lösung benutzen, um Fette zu transportieren? Das macht man so, genauso wie man zum Beispiel Spüli macht, wenn man Spülmittel benutzt. Man bildet eine Micelle. Das heißt, man hat Moleküle, wo zum Wasser hin eine hydrophile Seite ist und dann zu den Fetten nach innen eine hydrophobe Seite. Zum Beispiel Cholesterin ist so ein Molekül. Okay? Andere Moleküle sind die Phospholipide, die hier gesehen sind. Das heißt, anhand von Lipiden, entweder Cholesterin oder Phospholipide, bildet man Micellen, die eine hydrophile Oberfläche haben, einen hydrophoben Kern. Und dann kann man die Lipide reinpacken. Dann haben wir Problem A gelöst. Problem B ist, wie können wir dafür sorgen, dass die Fette dorthin kommen, wo sie benötigt werden? Weil was machen diese Lipide? Was transportieren die? Transportieren Energie. Triglyceride ist zum Beispiel der kompakteste Energieträger, sind die Triglyceride. Dann, die transportieren Vitamine, die transportieren andere bioaktive Substanzen. Okay? Und wie kriegen wir die hin? Wie werden die adressiert? Die werden adressiert mit so kleinen Anschriften, wenn man will. Und diese Anschriften sind hier diese Apolipoproteine. Das heißt, sie werden mit Proteinen bestückt. Das ist hier in grün dargestellt. Und diese Proteine haben zwei Funktionen. Erstens fungieren die als Liganden für Rezeptoren. Das heißt, die binden dann an bestimmten Rezeptoren, sodass diese Lipoproteine dort aufgenommen werden können, wo sie benötigt werden. Und zweitens, diese Proteine sind Aktivatoren für bestimmte Enzyme. Also das heißt, die können zum Beispiel für Lipoproteinlipase, die können Lipoproteinlipase aktivieren. Das heißt, die nehmen auch an dem Stoffwechsel oder die fördern den Stoffwechsel, den aktiven Stoffwechsel dieser Partikel. Und hier sehen wir, was die machen. Die transportieren Energie, Zellbaustoffe, Phospholipide, Cholesterine und Vitamine und dann einige Hormone, Eicosanoide und Gallensäuren. Aber das sind die drei Hauptfunktionen für die Lipoproteine. Wir haben verschiedene Klassen. Das ist hier, man kann die dann anhand ihrer Dichte auftragen. Und die größte sind die Chylomikronen. Die Chylomikronen werden im Darm gebildet, in dem Dünndarm, wenn sie was machen. Die Fette werden von der Nahrung aufgenommen. Das wird alles sozusagen auseinandergenommen in der Nahrung und wieder dann in der Darmmukose wieder zusammengebaut zu großen Partikeln, die nennt man Chylomikronen. Okay? Das sind sozusagen, wenn man Milch anguckt, Milch ist weiß, weil man diese großen Lipidpartikel in Milch hat, ja. Und die sind ähnlich, das sind eigentlich ganz ähnlich wie Chylomikronen, diese Fettpartikel, die man in Milch hat. Gut, die kommen dann aus dem Darm heraus, die gehen im Wesentlichen durch den Ductus Thoracicus, die kommen dann in die Leber. In die Leber werden die wieder aufgenommen, auseinandergenommen und wieder zusammengepackt als VLDL. Also sehr Lipoproteine sehr niedriger Dichte, very low density lipoproteins, okay? Die werden in der Leber gebaut. Die sind wie Chylomikronen, aber ein bisschen kleiner, ein bisschen dichter, enthalten etwas mehr Cholesterin, etwas weniger Triglycerid. Und die VLDLs haben die Hauptfunktion, Energie und Baustoffe, aber auch Energie von der Peripherie, also von der Leber in den Körper zu transportieren. Und dann werden die entweder verbrannt oder abgelagert als Fett, ja? So, diese VLDLs, die schwirren herum, werden dann abgebaut, im Wesentlichen durch das Enzym Lipoproteinlipase, auch ein bisschen das Enzym hepatische Lipase. Und diese Lipoproteinlipase verbrennt oder verstoffwechselt die Triglyceride. Das heißt, es werden immer weniger Triglyceride, dieser Partikel schrumpft, verliert alle Apolipoproteine, es hat am Anfang A und C und B, 48, verliert alle und endet als ein kleiner, kompakter Partikel mit nur einem Apolipoprotein, B100. Und das nennt man LDL, Low Density Lipoprotein, Lipoproteine niedriger Dichte. Und das sind im Prinzip, wenn man jetzt guckt, der Mensch in der freien Wildbahn, in der Savanne, oder auch, man hat große Untersuchungen gemacht in China nach der Revolution, wo die Menschen im Prinzip gehungert haben. Da hat man kaum LDL. Also LDL ist, wenn man so will, ein Wohlstandsmolekül. Also LDL entsteht dadurch, wenn wir überflüssiges Cholesterin haben. Und dieses LDL, das ist zumindest die Vorstellung, und ich glaube, die stimmt auch weitestgehend, das LDL wandert in die Arterienwand und kann dort von Makrophagen aufgenommen werden. Und das Problem mit Cholesterin ist folgendes. Wir können Cholesterin de novo synthetisieren, aber Säugetiere, ich glaube Säugetiere, Menschen, aber ich glaube auch Säugetiere, haben keinen Mechanismus, Cholesterin auseinanderzunehmen, das große Molekül. Das ist ein großes Molekül, ungefähr Molekulargewicht, glaube ich, 310 oder so, und kann nicht verstoffwechselt werden. Zum Beispiel die meisten Aminosäuren können wir verstoffwechseln. Wir können Stärke verstoffwechseln, wir können Glucose, alles verbrennen, aber Cholesterin nicht. Und das will uns übrigens auch zeigen, wie wichtig das Molekül ist für den Stoffwechsel. Das heißt, es muss in einem Stück ausgeschieden werden, wenn es zu viel davon gibt. Okay? Wie geht das? Das geht so, dass wir dann, da kommen wir zum nächsten Partikel, die HDL-Partikel. HDL ist High Density Lipoprotein. Die fangen an, entweder im Darm oder aus der Leber. Die fangen an, die sehen aus wie ein Hamburger, wenn man die im Elektronenmikroskop anguckt. Und die haben dann im Wesentlichen die A-Lipoproteine und die wandern, die Phospholipide mit A-Lipoproteine, und die wandern heraus und die saugen sozusagen, die nehmen das überschüssige Cholesterin in der Peripherie auf. Von den Muskelzellen, im Wesentlichen auch von den Fettzellen, und transportieren, wie kleine Schiffchen, wenn man so will, das überschüssige Cholesterin zur Leber zurück. Das nennt man reverse Cholesterintransport. Und dort wird dann dieses überschüssige Cholesterin aufgenommen und in der Galle ausgeschieden, als Gallensäure. Das heißt, man kann diesen Oschi, diesen großes Molekül, kann man nicht mehr verstoffwechseln. Das muss irgendwie zur Leber zurück und dort als Galle ausgeschieden werden. Und das machen die HDL-Cholesterin-Moleküle. Okay? Und wenn das alles nicht so funktioniert oder nicht ausreichend funktioniert, das LDL wandert in die Arterienwand, wird dort von den Makrophagen aufgenommen, und die Makrophagen bilden Schaumzellen, und die versuchen, die können das auch nicht verstoffwechseln. Also was machen die? Die verästern das Cholesterin und packen es weg in Fettvesikel. Die nennt man dann Schaumzellen, weil das Zytoplasm dieser Zellen total schäumig wird. Und irgendwann mal gehen die Makrophagen daran zugrunde. Und es gibt einen Pathologe aus Cambridge in England, Mitchison heißt er, der hat gesagt, die arteriosklerotische Plaque ist ein Makrophagenfriedhof. Finde ich ein ganz schönes Bild. Und die gehen da zugrunde, und über lange Zeit entstehen diese arteriosklerotischen Plaques, die wir kennen. Okay? Und wir wissen inzwischen, dass es nicht nur die Plaque an sich ist, sondern ganz wichtig auch ist, wie metabolisch aktiv dieser Plaque ist. Und wenn diese Plaques dann es ist nicht so, dass es sozusagen wie, wenn man hartes Wasser zu Hause hat, wenn man in den Kessel guckt. Oder sieht man, wie das Ablagerung, so hat man das früher gedacht. Das ist eigentlich nicht so sehr das Problem. Das Problem ist, dass diese metabolischen Plaques, die reißen, die Intima reißt, und dann kommt es zur Bildung eines Grinsels. Und das ist dann letztlich, was die Herzarterie verstopft oder die Gehirnarterie. Und das hat alles damit zu tun, dass es dieses LDL-Cholesterin gibt, was wir hier sehen, haben wir schon, ja, gut, das habe ich jetzt erzählt, was in den Arterien blockiert. Ich gehe hier mal durch, die exogene Weg, das sehen wir hier, diese Cholesterin, die Chylomikronen für die Energie. Dann gibt es eine angeborene Fettstoffwechselstörung, wo dieses Enzym Lipoprotein-Lipase, wovon ich gesprochen habe, oder das Coenzym Apolipoprotein C2 defekt sind. Dann diese triglyceridreiche Partikel, die werden dann in der Haut abgelagert oder hier am Auge. Und das nennt man eine familiäre Chylomikronämie. Dann gibt es der endogene Weg, das ist der VLDL aus der Leber in die Peripherie. Und hier sehen wir hier die Bildung unseres LDL-Partikels. Hier sehen Sie, sehr cholesterinreich mit nur dem ApoB100. Und es ist in den epidemiologischen Studien, ist ganz wichtig, das LDL soll niedrig sein. Ein hohes LDL-Cholesterin, LDL geht in die Arterie, macht die Makrophagen kaputt. Okay? Das heißt, ein hohes LDL-Cholesterin ist mit einem hohen Risiko verbunden. Okay? Das HDL-Cholesterin ist das Schiffchen, nimmt das Überschüssige aus der Arterie raus, wieder zurück zur Leber. Und die soll was sein? Die soll möglichst hoch sein. Okay? Das HDL
High Density soll high sein, soll hoch, Low Density soll low sein. Und es gab eine Pharmafirma, die kamen auf die glorreiche Idee, seine wahre Geschichte. Die haben gedacht, wenn HDL-Cholesterin hoch ist, hat der Patient ein niedriges Risiko für Herzinfarkt. Stimmt, das ist richtig. Okay, also muss unser Ziel sein, HDL möglichst hoch zu machen. Das weiß ich nicht so richtig. Also haben sie dann ein Enzym geblockt, CETP hieß das, was den HDL-Stoffwechsel blockiert. Okay, Cholesterin-Ester-Transferprotein. Und die haben einen Inhibitor entwickelt, CETP-Inhibitor. Also das haben die für Milliarden entwickelt. Und was passierte? Das ist natürlich so, das HDL konnte nicht abgebaut werden. Also stieg der HDL-Cholesterinwert ins Unermessliche, sage ich mal. Aber das Problem war, man hat den Cholesterinrückfluss blockiert. Also es ist wie eine Badewanne. Man hat einen Stöpsel reingetan, das Wasserspiegel stieg, aber das ganze Wasser konnte nicht abfließen. Die Patienten kriegten Leberverfettung und so weiter. Also das heißt, selbst dort in dieser Pharmaindustrie, wo man denken müsste, die müssten schlaue Leute haben, die haben Milliarden verloren. Gut, nur eine kleine Anekdote. Das ist LDL-Stoffwechsel, das haben wir hier. Ganz wichtig als kleines Modellkrankheit ist die familiäre Hypercholesterinämie. Die Hauptursache für diese Erkrankung, die ist in der heterozygoten Form gar nicht so selten, 1 zu ungefähr 50 in der Bevölkerung. Und diese Patienten, die haben einen Defekt des LDL-Rezeptors und das führt dazu, dass der LDL-Cholesterinspiegel nicht gesenkt werden kann. Die Homozygoten, wo sie praktisch keine funktionierenden LDL-Rezeptoren haben, die können bereits in Utero Herzinfarkte bekommen oder als Kleinkinder. Die heterozygoten Patienten, ihr Risiko ist so, dass ihr Herzinfarkt 10 bis 15 Jahre eher passiert, als es sonst der Fall gewesen wäre. Ja? Und man muss auch sehen, wir sind in etwa sozusagen so alt wie unsere Arterien. Also das heißt, auch wie gesund wir sind im Alter, ob wir Schlaganfall bekommen, ob wir einen Multi-Infarkt-Demenz bekommen, all diese Sachen hängen davon ab, ob wir Arteriosklerose bekommen oder nicht. Und das heißt, das ist schon wichtig. Und die Patienten, die diese heterozygote Form haben, die bekommen dann Cholesterinablagerungen. Hier sehen Sie im Auge, die nennt man Santalasmen. Die bekommen die auch am Achillessehne hier, an der Ferse. Und die haben ein erhöhtes Risiko für Herzinfarkt. Und dann gibt es das HDL-Cholesterin, habe ich gerade besprochen. Das sind diese kleinen Schiffchen, die sehen aus wie Hamburger, werden im Darm gemacht, vielleicht auch in der Leber und sammeln das überschüssige Cholesterin auf. Okay, gut, das hatte ich bereits besprochen. Hier können Sie aus der PROCAM-Studie sehen, wenn man HDL und LDL als Risikofaktoren, das sind hier die Patienten, die ein niedriges LDL haben, aber ein hohes HDL. Hier sind die HDL, niedrig, mittel, hoch. Cholesterin, hoch, mittel, niedrig. Also Sie sehen hier niedrig, mittel, hoch. Die Patienten mit dem niedrigen LDL und dem hohen HDL haben das geringste Risiko. Die Patienten mit dem hohen LDL und dem niedrigen HDL, die haben das höchste Risiko. Okay? Also das ist ganz wichtig, dass wenn Sie zumindest erfassen Sie LDL und HDL-Cholesterin. Aber wichtig ist, Sie haben die Parameter, wenn Sie das später machen, dass Sie das erfassen. So, wir sind jetzt, es ist 9 Uhr, wollen wir eine Pause machen oder wollen wir gleich weitermachen? 5 Minuten, wie Sie möchten. 5 Minuten Pause, okay. Aber nur 5. Wo sind die anderen? Es studieren so wenig Leute Medizin. Sterben die Ärzte aus. Würde? Also, okay. Nein, meine Tochter, die hat jetzt gerade Medizin angefangen in Kiel. Ja. Naja. Und welchem Semester sind Sie jetzt alle? Im fünften Semester. Aha. Und was wollen Sie werden? Was wollen Sie werden nachher? Was für ein Arzt? Nein, sagen Sie mal. Laborarzt, Hausarzt, Chirurg, Augenarzt, Beamtenarzt. Was wollen Sie werden? Wissen Sie das?
Okay, ich fange mal anders an. Wer möchte Hausarzt werden? Nein, ernsthaft jetzt. Wer möchte Hausarzt werden? Sie? Wer möchte Internist werden? Okay, ein Internist. Wer möchte Pathologe werden? Okay. Wer möchte Chirurg werden? Irgendein chirurgisches Fach. Rechtsmediziner. Labormediziner, was? Also ich kann Ihnen sagen, also die Hälfte von Ihnen werden Hausärzte. Also es gibt in Deutschland im Moment, wir haben eine komische Situation, nie gab es so viele Ärzte. Wir haben in Deutschland ungefähr 380.000, um die 400.000 Ärzte. Und trotzdem haben wir Ärztemangel. Und das liegt unter anderem, man sieht es auch hier, an einer zunehmenden Feminisierung der Medizin. Das ist halt so, da wird man zum Beispiel in den Krankenhäusern, haben wir große Probleme, die schweren Maloche-Fächer, sage ich mal, besetzt zu bekommen. Und auch natürlich ist es auch so, ich glaube, dass man gerade im niedergelassenen Bereich den Beruf sehr unattraktiv gemacht hat. Also man wird sehr gegängelt mit Bullshit und das wird auch nicht ausreichend anerkannt, sage ich mal. Die Finanzierung ist vielleicht eine Sache, aber es ist nicht mal das. Das ist vielleicht von den Faktoren vielleicht das am wenigsten wichtig. Ist auch wichtig, aber diese bürokratische Sachen ist ganz schlimm. Aber haben Sie darüber keine Gedanken darüber gemacht, oder? Ja? Okay, erzählen Sie dann was. Sind Sie keinem Ergebnis gekommen? Okay. Wer möchte Labormedizin machen? Labormedizin hat eine große Zukunft. So, okay. Gibt es da Kaffee draußen? Gibt es Kaffeeautomaten? Ist das? Ja?